Warten. Okay. Das Thema der Klasse 10 ist, wie man Karma stark und kraftvoll macht. Das Abhidharma thematisiert die sechs Vollkommenheiten und Bodhisattvas. Und falls euch jemand fragt, ob das auch im Hinayana unterrichtet wird, ja, wird es. Also die Sache mit den Bodhisattvas und den sechs Vollkommenheiten. Wir werden jetzt über die erste Vollkommenheit sprechen und anhand der ersten Vollkommenheit, die Prinzipien erläutern, sodass wir diese Prinzipien dann auf die anderen Vollkommenheiten übertragen können. Weil das wichtig für uns ist, wie wir gutes Karma stark und kräftig machen. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber vielleicht die Mikrofone einfach auf stumm stellen. Das wäre schön. Danke. Was ist nun die erste Vollkommenheit? Geben. Freigebigkeit. Gishin Michael nennt es Geben und nicht Generosität, wie es manchen Texten steht. Denn wir können auch Schutz und Dharma geben und Freigebigkeit oder Generosität versteht Gishin Michael mehr im Sinne von viel Geld geben. Im Abhidharma werden vier Arten des Gebens benannt. Die erste Art des Gebens ist zum Vorteil von mir selbst. Ich mache eine Gabe, zum Beispiel für eine Stupa oder einen Tempel. Es ist keine Nicht-Buddha-Person da, der das zugute kommt. Du machst das einzig und allein für deinen ganz persönlichen Vorteil. Es gibt keinen anderen, der von deiner Gabe profitiert. Buddhas brauchen dein Geschenk oder mein Geschenk nicht. Das Geschenk ist für mein persönliches Wohl. Und das gewünschte persönliche Wohl soll im Begierdebereich stattfinden. Diese Art des Gebens führt zu einem Resultat im Begierdebereich, also weiterhin in Samsara. Es gibt zwei Arten von Personen, die diese Art des Gebens machen. Zum einen die, die nicht aus Samsara heraus wollen, und Personen in ganz tiefer Meditation. Der erste Dalai Lama definiert den Begierdebereich über zwei Sachen: Essen und Sex. Das sind die zentralen Objekte der Begierde. Es gibt zwei Wege, diese Begierden zu eliminieren. A. Die Leerheit direkt wahrzunehmen, beziehungsweise in der anderen Schule die Selbstlosigkeit direkt wahrzunehmen. Und B. Der zweite Weg ist es, in immer tiefere Meditationszustände zu kommen, in feinere und feinere Zustände, in denen zum Beispiel Essen viel zu grobstofflich ist. In diesen tiefen Meditationen hat man keine Begierde mehr für den Begierdebereich. Aber dieses Freisein von den Begehrlichkeiten des Begierdebereiches in tiefer Meditation hält nicht an. Es funktioniert nicht dauerhaft. Noch einmal, die zwei Sorten von Personen, die für sich selbst geben, sind A, eine ganz normale Person ohne Realisierungen oder jemand B, in tiefer Meditation, der dann allerdings irgendwann wieder rauskommt aus seiner Meditation. Die zweite der vier Arten des Gebens ist das Gegenteil zu 1. Was könnte das Gegenteil zu 1 sein? Also 1 war, ich gebe etwas, um einen eigenen Vorteil für mich selbst zu erreichen. Dann wäre die zweite Art des Gebens das Geben, um einer anderen Person zu helfen. Mein Geben dient alleine dazu, jemand anderem zu helfen. Aber, hallo, da mag einer von euch einwenden. Was ist los? Okay. Dass es da draußen ja gar keinen gibt, der den Vorteil erfährt. Ich kann das Karma anderer gar nicht beeinflussen. Das ist korrekt gedacht. Aber hier geht es präziser darum, dass der Gebende das karmische Resultat gar nicht mehr benötigt. Und das ist jemand, der Gebende also, der die Selbstlosigkeit direkt erfahren hat. Ein Arya gibt jemanden, der nicht frei ist von Begierde. Der gebende Arya hat kein Begehren mehr für den Begierdebereich. Der Nehmende erhält Essen oder Kleidung oder irgendwas. Wir erinnern uns, es gibt zwei Resultate in die eine gute Tat hineinreifen. Welche sind das? Das eine Resultat ist Freude oder Glück, kurzfristig betrachtet, und langfristig führen gute Taten ins Nirvana oder zur Buddhaschaft. Immer wenn jemand eine gute Handlung begeht, muss daraus ein endgültig positives Ereignis, Ergebnis folgen. Hier in diesem Falle also sprechen wir über eine gebende Person, die keinerlei Begierde für den Begierdebereich hat. Sie will für sich selbst keinen Vorteil. Es gibt, und das betont Gesche Michael hier, Ayas, die Begierde für den Begierdebereich haben. Denn wenn du die Leerheit direkt wahrnimmst, dann eliminierst du nicht Begierde. Die direkte Realisierung der Leerheit eliminiert zwei Emotionen für immer. Welche sind das? Zum einen verlierst du jeden Zweifel über die buddhistischen Lehren. Denn du hast die Buddhas direkt erlebt. Du hast deine eigenen zukünftigen Leben gesehen und weißt, wie viele weitere Leben du benötigst, bis man dich nicht mehr zum Beispiel als Martin oder Tanja bezeichnet, sondern eben einen Buddha. Du hast die vier Arya-Wahrheiten erfahren. All deine Zweifel an der Lehre sind ausgelöscht. Und das Zweite? Die zweite Emotion, die vollständig eliminiert ist, wenn du die Leerheit direkt realisiert hast, das ist der intellektuelle Glaube an Selbstexistenz. Die Dinge erscheinen dir nach wie vor Selbstexistenz, aber du weißt, dass sie es nicht sind. An dem Tag, an dem du die Dinge nicht mehr als eigenständig existent ansiehst, an dem Tag bist du ein Arhat geworden. Der Unterschied zwischen Arhat und Arya ist, der Arya sieht die Dinge noch so, als hätten sie eine eigenständige, inhärente Existenz, aber er weiß, dass das falsch ist. Und der Arhat hat alle Bhakchaks, alle karmischen Samen vernichtet, die dazu führen, dass er Dinge als inhärent existent wahrnimmt. Von den vier Arten des Gebens ist die zweite Art also das Geben eines Ayas, einer Person, die keine Begierde mehr für den Begierdebereich hat. Die dritte Art des Gebens ist das Geben, bei dem der Gebende und der Nehmende einen Vorteil innerhalb des Begierdebereiches erhalten. Der Gebende hat noch Begierde für den Begierdebereich und der Nehmende hat auch noch Begierde für den Begierdebereich. Das heißt auch, dass ein Arya, der noch Begierde hat, für den Begierdebereich in diese dritte Kategorie fällt. Durch die direkte Realisierung der Leerheit wird diese Begierde nicht vollständig eliminiert. Das geschieht auf der vierten Stufe, wo Leerheitsmeditation geübt wird, um diese Begierden zu eliminieren. Nun zur vierten der vier Arten des Gebens. Hier gibt es eine Person, die frei ist von Begierde für den Begierdebereich, eine andere Person, die frei ist von Begierde für den Begierdebereich. Also ein Arya, um es kurz zu sagen, gibt einem anderen Arya. Beide sind sozusagen frei von der Begierde für den Begierdebereich. Es gibt zwei Arten des Gebens. Eine Art ist zu geben, ist es jemanden, um jemanden zu helfen. Und die zweite Art ist zu geben, um jemanden Ehre zu erweisen. Und Buddhas zum Beispiel geben stets auf diese zweite Art. Also das waren jetzt die gesamten vier Grundarten des Gebens. Geben, richtig bzw. intelligent zu geben, ist sehr wichtig. Und dabei darüber nachzudenken, was will ich wirklich erreichen? Will ich ein Begierdebereich-Ergebnis erzielen? Das noch mit zu integrieren, sozusagen in seine eigenen Überlegungen während der Handlung, das wäre wunderbar. Master Vasubandhu hat das Thema ans Ende des Kapitels gesetzt über Karma. Wir haben also bereits viel Verständnis über Karma angesammelt und wollen dieses Wissen nun konkret anwenden. Wenn wir uns die Frage danach, was ich tatsächlich erreichen will, nicht stellen und nicht prüfen, ob wir Ziele nur im Begierdebereich ausgewählt haben, dann werden wir keine Befreiung erlangen. Wir haben das Wissen über das Karma und seine Gesetze, nun sollten wir unsere Ziele und Wünsche und Motive ganz genau prüfen. Wie können wir unsere Geben nun besser und effektiver machen? Unsere Zeit und unsere Kräfte, anderen zu helfen, sind begrenzt. Wir müssen unsere guten Taten also priorisieren und abwägen. Mal angenommen, ich möchte mein ganzes Leben dem Geben widmen. Wie würde das kraftvollste, wirkungsvollste Geben aussehen? Das wären dann meine Auswahlkriterien. In den Schriften wird unterschieden in den Gebenden, den Empfangenden und die Gabe. Es gibt 7 Qualitäten, die den Geber, also den Gebenden, kraftvoll machen. Normalerweise denken wir mehr darüber nach, was wir geben können oder an wen. Doch hier beginnt der Text mit den 7 Qualitäten desjenigen, der gibt. Was muss ich tun, damit meine Handlung des Gebens sehr machtvoll und kraftvoll wird? Die erste Qualität dieser 7 ist Zuversicht, Glaube, Vertrauen in die guten Qualitäten der buddhistischen Weisheit, der Lehrer und der Lehre. Im Buddhismus ist dieser Glaube immer eng verkoppelt mit Bewunderung. Wenn du zum Beispiel den Dalai Lama siehst, dann ist da diese Bewunderung und ein Wunsch, so wie der Dalai Lama ist, so möchte ich auch sein. In diesem Sinne wird Glauben und Vertrauen verstanden hier. Wenn du Vertrauen in den Dalai Lama zum Beispiel hast oder in einen anderen Lehrer, dann weil du eine hohe Wertschätzung für ihn hast und für seine Qualitäten und diese Qualitäten achtest und diese auch gerne hättest. Geshe-Michael Roach bezeichnet diese Art von Glauben auch als geschulten oder gebildeten Glauben. Du hast die guten Qualitäten des Objektes kapiert, du hast sie erkannt und als etwas, was erstrebenswert ist. Im Buddhismus gibt es eine Art von Segen, auf Tibetisch Dakai Nova, was Segen auf deinen Augapfel bedeutet, wörtlich übertragen. Und einer Laie, also egal wohin du gehst, siehst du nur die guten Qualitäten in den Leuten. So in etwa, wie es Mütter mit ihren heißgeliebten Kindern machen. Sie sehen nur die guten Qualitäten, egal was die Kinder manchmal auch anstellen. Befragt man eine Mutter, ne, wie schätzt du dein Kind ein, ist es eher blöde oder eher toll, werden wahrscheinlich 100% der Mütter sagen, nein, also ganz tolles Kind. Und das ist eine Art von Segen. Wenn du dich nur sozusagen auf die guten Seite in allem und jedem konzentrieren kannst und wenn du versuchst, genau das, also die guten Qualitäten, selbst in dir zu entwickeln. Im Namrim wird das auch thematisiert. Du konzentrierst dich ganz bewusst auf die guten Qualitäten einer Person und nach veränderst du dich selbst dabei. Die zweite der 7 Qualitäten ist Zyltrim, Moral oder Ethik. Und zwar insbesondere die 10 unheilsamen Taten vermeiden. Eine Person, die die 7 Qualitäten hat beim Geben, potenziert das Karma der Handlung, sagt Geshe-Michael, Millionen von Malen. Und genau deshalb sprechen wir darüber. Wir wollen ja unser positives Karma verstärken und nicht einfach nur verdoppeln, sagen wir mal, sondern potenzieren oder tatsächlich, wie es Geshe-Michael hier sagt, vermillioni, ich weiß nicht, ob er das sagt, aber millionenfachen, so, millionifizieren, wollte ich gerade sagen, also vermillionenfachen. Denn unser Leben ist kurz. Und meist dauert es lange, bis wir überhaupt verstehen, dass wir gute Taten machen müssen, um die Erleuchtung in diesem Leben zu erlangen. Die normalen guten Taten schaffen Bhakshaks, klar, aber die sind zu schwach. Wir brauchen sehr, sehr schwergewichtige, gute karmische Bhakshaks. Der Buddha benötigte Millionen von Leben. Wir haben diese Zeit nicht. Wir müssen wissen, wie wir unsere Handlungen so kraftvoll machen, um das Ergebnis schnell zu erlangen. Nun zur dritten der 7 Qualitäten. Tongwa. Freigebigkeit geben. Geshe-Michael Roos zitiert das schon den Papst, der gesagt hatte, also es ist jetzt nicht mehr der, sondern einer, 2 davor, spendet nicht das, was ihr sowieso übrig habt, sondern gebt von eurem Bestand. Also seid nicht engherzig oder geizig. Die vierte Qualität der 7 Qualitäten ist Tepa. Lernen oder genauer ist Tepper die Zeit des Studierens von Dharma mit einem Lehrer, einem Lama in einer Gruppe. Also die dritte war geben, also nicht das geben, was man sowieso übrig hat, sondern aus dem Bestand. Und die vierte ist jetzt lernen, also den Dharma studieren. Und das bezieht sich hier auf die Anzahl der Stunden, die du mit dem Lernen des Dharma verbracht hast. Wie intensiv du die Inhalte verstanden hast und wiederholt hast. Je mehr, je öfter, desto tiefer sinkt das Wissen in deinen, in meinen, in unseren Geist. Wie wirkt sich nun das viele Lernen denn auf meine Art zu geben aus? Zum einen weißt du dann, was du tust und warum. Und du hast eine Ahnung von der Leerheit und dass es diese Ahnung zu haben und das Bewusstsein dafür zu haben beim Geben, das ist eben auch sehr wichtig beim Geben oder bei allen positiven Taten. Im Abhidharma geht es ja um Selbstlosigkeit. Aber im Kommentar des ersten Dalai Lama findet man immer wieder Mahayana-Position. Er schummelt den Mahayana quasi hinein ins Abhidharma-Kosha. Nun zur fünften und sechsten der sieben Qualitäten. Hier geht es um Gründe, aus denen man eine negative Handlung vermeidet. Die fünfte Qualität, das sind Gründe, die sich auf deine innere Einstellung beziehen. Wenn ich zum Beispiel, obwohl ich ganz alleine bin in meinem Büro, den Joghurt meines Kollegen nicht aufesse, obwohl ich großen, großen Hunger habe und große Lust auf den Joghurt, weil ich eben weiß, dass das eine negative Handlung ist, die zu einer negativen Konsequenz führen wird, und mein moralischer Maßstab und meine langfristigen Ziele mir das eben nicht gestatten. Diese Hintergrundeinstellung, das ist sozusagen die fünfte der sieben Qualitäten. Ich habe also quasi eine innere Instanz, die mich vor negativen Taten schützt, mich warnt und mich zurückhält. Wir alle haben nämlich noch Bakshaks, das haben wir auch schon bereits gelernt, aus früheren Leben, die es uns zum Beispiel leicht machen, entweder freigebig zu sein oder freundlich zu sein oder eben auch, wie soll ich sagen, Dinge von anderen zu nehmen. Und wir verstehen aber gar nicht, warum wir zum Beispiel freigebig sind oder so freundlich sind oder eben diese Tendenz haben, Dinge nehmen zu wollen, die anderen gehören. Wenn wir den Prozess und die zugrunde liegenden Gesetze des Karma aber mehr und mehr verstehen, dann wird der Akt des Gebens sehr, sehr kraftvoll. Wir sollten bewusst denken, die Gaben, das Geben, der Geber, die Empfänger sind leer und ich will dieses leere Ergebnis bewirken. Ohne diese Einstellung ist die Handlung nicht kraftvoll genug. Jeder von uns hat inzwischen eine Ahnung von Leerheit und wir sollten das, dazu fordert uns Geshe-Magel ganz vehement auf, dieses Wissen nutzen. In Je Tsongkhapas Biografie wird eine Geschichte beschrieben. Je Tsongkhapa trifft Manjushri, aber Je Tsongkhapa kann Manjushri nicht sehen. Umapa, einer von Je Tsongkhapas Lehrern, sitzt auch dort in dieser Versammlung und Je Tsongkhapa bittet Umapa, dass Manjushri sozusagen für ihn seine Fragen zu stellen. Je Tsongkhapa fragt zum Beispiel, habe ich ein gutes Verständnis der Leerheit? Umapa fragt jetzt also, hat er, Je Tsongkhapa, ein gutes Verständnis der Leerheit? Und Manjushri antwortet, nein. Je Tsongkhapa fragt weiter, zu welcher Schule tendiere ich in meinem Verständnis? Tsvarutantika Madhyamaka oder Prasangika? Manjushri antwortet über Umapa, zu keiner davon. Je Tsongkhapa ist sehr verwundert, denn er hat ja zu der Zeit bereits viele Studenten und hat viel über die Leerheit geschrieben und unterrichtet. Die Moral von dieser Geschichte ist, so Geshe-Michael, nutz das Verständnis von Leerheit, das du jetzt hast und vertiefe dein Wissen. Studiere, lerne, verfeinere dein Wissen über die Selbstlosigkeit, beziehungsweise wir sind ja im Abhidharma, oder über die Leerheit. Jetzt geht es zum sechsten der sieben Qualitäten. Ngotsa Shupa, das Gesicht verlieren. Ngotsa Shepa, typisch. Es geht bei dieser siebten Qualität des Gebens darum, zu lernen und zu verstehen, dass die Kraft des Backschafts viel größer ist, wenn der Gebende selbst viele gute Qualitäten hat. Und Master Vasubandhu erklärt, dass wenn dieser Gebende ein höheres Wesen ist. Was heißt das? Also wenn jetzt zum Beispiel der Dalai Lama oder Saddam Hussein dieselbe Tat begehen, zum Beispiel Kindern Spielzeug schenken, könnte man glauben, dass damit derselbe Same gelegt ist, weil dieselbe Handlung. Aber das stimmt nicht. Die Person mit den höheren persönlichen Qualitäten erschafft mehr und kraftvollere karmische Samen. Und es könnte sein, mir ging es zumindest so, dass diese Tatsache vielen von uns neu ist. Das heißt, dass je bessere Qualitäten ich habe, desto mehr werden dann auch noch meine Resultate positiv. Und eine negative Tat vermeiden, aufgrund von möglichen Bedenken und Bewertungen der Tat durch andere oder weil man niemanden verletzen will oder erzürnen will. Das ist dann die nächste Qualität. Ein Element hier ist die Bewertung meiner Tat durch eine Art Öffentlichkeit, eine öffentliche Moral oder andere Menschen. Und das umfasst nicht nur den Eindruck, den meine Tat auf andere macht, sondern auch mögliche Auswirkungen für die anderen. Würde meine Tat andere verletzen oder würden sie das Vertrauen in den Buddha oder in den Dharma oder in mich verlieren? Insbesondere Mönche müssen hier sehr achtsam in dieser Hinsicht sein. Also dass es da eben um den Vertrauensverlust in den Dharma geht. Mönche und jeder von uns, wir müssen eigentlich immer wieder die eigene Motivation hinter der Tat prüfen. Das ist zentral. Wir können uns auch einfach mal versuchen, eine Zeit lang so zu konzentrieren darauf, dass wir unser Geben so nützen. Also wirklich systematisch diese Qualitäten anwenden und werden merken, dass dann üblicherweise die Ethik auch besser wird und auch die Konzentration. Die Erfolge auf einem Feld, also beim Geben, führen auch zu Verbesserungen in anderen Feldern, also in unseren anderen ethischen Handlungsfeldern und auch bei der Meditation. Automatisch. Und das ist ein ausgesprochen angenehmer Nebeneffekt, finde ich. Oder Effekt. Die siebte der sieben Qualitäten ist Sherab, Weisheit. Insbesondere geht es hier um die Weisheit über die Selbstlosigkeit bzw. die Leerheit. Hat der Gebende diese sieben Qualitäten, dann wird der karmische Same seiner Tat viel, viel kräftiger. Nun geht es weiter zum Akt des Gebens selbst. Also wir haben jetzt den Geber, die sieben Qualitäten des Gebers abgeschlossen und nun geht es darum, die Handlung, um den Akt des Gebens selbst. Hier gibt es im Abhidhamma Kosha drei Qualitäten. Die erste ist meine Haltung zum Empfänger, also der Tat während des Gebens. Wenn es eine Haltung von Respekt ist, die ihm sowohl sich ausdrückt in Motivation, Sprache, Körpersprache, Gestik, das ist dann sozusagen ein sehr großer Vorteil während des Gebens. Die zweite Art, die das Geben an sich, die Tat des Gebens kraftvoller macht, ist, du gibst das, was gerade zu diesem Zeitpunkt besonders benötigt wird. Beispielsweise sorgst du dann für Schatten, ein Ventilator oder Abkühlung, wenn es sehr heiß ist. Du wartest nicht 10 Tage und besorgst dann erst irgendwelche Ventilatoren oder sowas, sondern du versuchst es mit den Mitteln, die dir jetzt im Moment zur Verfügung stehen, wenn es wirklich schon 44 Grad sind, für Abkühlung für eine andere Person zu sorgen, weil du siehst, diejenige leidet darunter. Oder du siehst Leute Geschirr spülen, aufwaschen, nach dem Essen. Dann wartest du nicht damit, deine Hilfe anzubieten, wenn gerade der letzte schmutzige Teller ins Wasser gelegt wird, sondern du guckst rechtzeitig, wenn jemand anfängt abzuspülen, das springst du auf und bietest dann deine Hilfe an. Die dritte der drei Qualitäten des Gebens, du gibst nichts, das jemand anderen verletzen kann oder etwas, das du eventuell von einer anderen Person gestohlen hast. Das ist zwar das Robin Hood-Prinzip, von anderen nehmen, um es jemandem zu geben, aber wir als Buddhas auf dem Weg zum Bodhisattva, wir dürfen das nicht tun. Und das ist sozusagen implizit in dieser dritten Qualität während des Gebens. So, jetzt haben wir die Qualitäten des Gebers, den Akt des Gebens, und nun geht es zu dem Nehmenden, dem Objekt meines Gebens, an die Person, der ich etwas gebe. Dieser Nehmende ist dann besonders kraftvoll, wenn er eine der folgenden vier Qualitäten hat. Es ist sehr viel kraftvoller, einem Menschen etwas zu geben, als einem Tier zum Beispiel. Als Mensch hast du nämlich eine größere Chance, den Dharma zu praktizieren und zur Erleuchtung zu gelangen. Und dieses Potenzial, zum Wohle aller Wesen als Buddha zu wirken, ist quasi das Entscheidungs- bzw. Gliederungsmerkmal. Ich glaube, wir hatten das schon mal drüber gesprochen in einer anderen Klasse. Je näher ein Wesen an der Erleuchtung ist, desto kraftvoller ist dieses Wesen oder der Mensch für die karmischen Samen. Das zweite Kriterium des Empfängers, des Empfangenden, heißt im Tibetischen Duknyel, Leiden. Also eine Person, die leidet. Jemand, der sehr hungrig ist, der sehr krank ist, dem es sehr kalt ist. Jemand, der gerade sehr, sehr viel und offensichtlich leidet. Das dritte Kriterium des Empfängers ist Pemba. Wörtlich heißt das Hilfestellung, Assistenz, Unterstützung. Pemba bezieht sich auf Leute, die dir viel geholfen haben, die dich unterstützt haben. Und auf wen bezieht sich dieser dritte Punkt? Vor allem auf deine Eltern, auf Mutter, auf Vater. Warum? Weil sie dir deinen Körper gegeben haben. Und das macht sie zu einem sehr kraftvollen karmischen Objekt oder Empfänger von Handlung. Faktisch sind es die zwei Substanzen von Mutter und Vater, die letztendlich dann im Tantra eine große Rolle spielen werden. Und dieses kommt von deinen Eltern. Also sind sie sehr kraftvoll und wir sollten sehr vorsichtig im Umgang mit ihnen sein, weil sie solche Kraftobjekte sind für uns. Und im Gegenschluss bedeutet das natürlich auch, dass wir sehr achtsam sein müssen und nicht ärgerlich, wütend oder so mit unseren Eltern sein sollten. Eben weil sie solchen kraftvollen karmischen Objekte sind. Und kraftvolle karmische Objekte sind sie sowohl für positive als auch, leider Gottes, für negative Taten. Nummer 4, sozusagen die Qualität des Nehmenden, des Empfängers, ist Yonten auf Tibetisch. Das heißt hohe spirituelle Qualität. Wer hat nun solche hohen spirituellen Qualitäten? Eine Person, die soeben aus der direkten Erfahrung der Leerheit oder der Selbstlosigkeit herausgekommen ist. Jede Tat dieser Person gegenüber wird potenziert in unseren karmischen Samen. Wir hatten ja bereits darüber gesprochen, dass es zwei Arten des Gebens wird. Zum einen versucht man, jemandem zu helfen, und zum zweiten zeigt man jemandem seine Wertschätzung. Der Dalai Lama oder Lamas benötigen deinen Kuchen oder deine Blumen nicht. Aber es ist ein Akt der Wertschätzung. Ich bringe jemanden, den ich sehr hoch schätze, ein Geschenk dar. Und es gibt dann diese Geschichte eines tibetischen Lamas. Der lebte als Einsiedler und man brachte ihm viele, viele Geschenke und Opfergaben. Nach seinem Tode hat man dann all diese Geldstücke, Kleider, Lebensmittel und so weiter unterhalb des Bergkammes gefunden, auf dem der Eremit gelebt hatte. Er hatte nichts benutzt, sondern alles den Berg heruntergeworfen. Einerlei, das respektvolle Geben war dennoch sehr kraftvoll. Das heißt, die Gebenden, die es mit großer inneren positiver Motivation gemacht haben, haben dennoch wunderbare, kraftvolle karmische Samen angesammelt. Und in dem Sinne ist zum Beispiel sind unsere Lamas und also ob es nun der Michael Roach ist oder der Dalai Lama, sind sehr kraftvolle Wesen. Jetzt können wir uns gut überlegen, nach welchen Qualitätshierarchien wir nun vorgehen. Und Gischemeickel fordert uns auf, genau das intensiv auch zu durchdenken. Unsere Lebenszeit, unsere Ressourcen sind begrenzt. Also müssen wir Prioritäten setzen. Unbedingt. Jetzt haben wir die nötigen Informationen dafür, unsere Prioritäten intelligent und maximal nutzbringend zu setzen. Manch einer mag einwenden, wenn ich nun nur 5 Euro habe und sie dem Dalai Lama gebe, dann braucht der Dalai Lama die 5 Euro mit Sicherheit nicht. Aber eine Person kurz vor dem Hungern braucht die 5 Euro. Dennoch ist der karmische Same beim Geben an den Dalai Lama höher. Das ist auf Anhieb schwer zu verstehen. Geshe-la bittet uns deshalb inständig, darüber einfach mal viel nachzudenken, in dem Reading zu lesen und darüber zu grübeln und wirklich, wirklich zu versuchen, uns so eine Prioritätenliste zu erstellen und oder zumindest darüber zu diskutieren und für das, ja, für die eigenen Handlungen zugrunde zu legen, wie so eine Art Matrix oder Fahrplan. So, nun geht es zum nächsten Thema. Im Abhidharma gibt es eine Unterscheidung zwischen Karma, das begangen wurde und angesammelt wird, und Karma, das begangen wurde und nicht angesammelt wird. Also zur Information nebenbei, sagt Geshe Michael, in den höheren Schulen gehen wir davon aus, dass das Bhakshak fest eingepflanzt ist in unseren Geistesstrom. Und die zentrale Idee dahinter ist, dass wir Samen deaktivieren können. Und das lernen wir ansatzweise auch jetzt hier in unserem Kurs in der Klasse 11. Also, wie vorhin schon gesagt, es gibt immer noch wieder was Neues. Das heißt, bei Klasse 11 unbedingt dabei sein, denn da geht es auch um Bereinigung. Das heißt, wir können Samen, die wir mal irgendwann gelegt haben, und jetzt bereuen, Taten, die bereuen, können wir da auch bereinigen und deaktivieren. So, aber jetzt sind wir noch hier bei einem anderen Thema. Nämlich, es gibt 6 Dinge, die dafür sorgen, dass Karma begangen und angesammelt wird. Dass es sozusagen sicher eingelagert wird. Das gilt wieder für positive und für negative Samen. Das erste der 6 ist die Motivation. Wir wissen bereits, dass Karma 4 Teile sozusagen hat. Also das Objekt, also die Qualität der Tat, die Motivation, die Ausführung der Tat und den Abschluss der Tat. Wenn alle 4 vollständig vorhanden sind, ist der Same kraftvoller. Im Abhidharma sind diese 4 Teile in den 6 Dingen, die einen Samen kraftvoller machen, enthalten. Und zwar sind diese 4 Nummer 2 von den 6. Also wir wissen ja, diese 4 hatten wir schon gelernt bei Geshe Michael und die sind sozusagen in dem zweiten Teil enthalten. Diese 6 beziehen sich vorrangig auf negative. Und die positive Seite wäre dann, um etwas kraftvoller zu machen, erfreuen und widmen. Wenn jemand vor Gericht steht, wird er auch gefragt, bedauern Sie Ihre Tat? Und wenn er Nein sagt, bekommt er eine höhere Strafe. Karmisch gesehen geht das genauso. Wenn du kein Bedauern über deine negative Tat hast, ist der karmische Same kraftvoller. Also negativ kraftvoller. Positiv gewendet, jetzt zum Beispiel des Gebens. Wenn man sich an der eigenen guten Tat erfreut, vergrößert das das positive Karma. So, nun haben wir also 3 von diesen 6 Dingen. Also Nummer 1 die Motivation, Nummer 2 diese 4 Teile des Karmas und Nummer 3 Bedauern über die Tat. Das vierte von den 6 ist Gegenmittel. Du hast nichts getan zur Wiedergutmachung einer negativen Handlung. Und nebenbei, was ist das kraftvollste aller Gegenmittel, wie es im Lamrim beschrieben wird? Das kraftvollste aller Gegenmittel ist, über die Leerheit zu meditieren. Und wenn wir so gut wir können über die Leerheit unserer negativen Handlung nachdenken, was würden wir erkennen? Wir wären hundertprozentig sicher, dass diese negative Tat uns in jedem Falle verletzen wird. Es kommt zu uns zurück. Der Echoeffekt. Wenn wir die Leerheit unserer negativen Taten verstehen, dann werden wir zittern und uns fürchten, sagt Geshe-la, weil wir wissen, dass Karma und Leerheit stimmen und dass das Leid, das mein eigenes negatives Verhalten mir Leid bringt. Moment mal. Also Nummer 5 ist also der Fakt, dass du nach einer getanen Tat sagst, okay, gut, das habe ich gut gemacht. Ein sauberer Diebstahl, ein eleganter Mord. Du erfreust dich an einer negativen Handlung. Du bist zufrieden mit dir und mit deiner Tat. Das ist sozusagen ein Verstärker der negativen Tat. Der sechste Teil von den sechs Teilen, die dafür sorgen, dass ein karmischer Same begangen und angesammelt wurde, ist das Ergebnis von 1 bis 5, das karmische Resultat. Das heißt, all die ersten fünf sozusagen bewirken das Ergebnis. Der karmische Same ist nun tatsächlich eingepflanzt und eingelagert. Der sechste Teil ist quasi der Ansammlungsteil der ersten fünf Tage. Teil 1 bis 5 sind das Ausführende, also der Akt, wie Karma sozusagen sich zusammensetzt. Und dann wird in der sechsten Phase dieser karmische Same nun zementiert. Das wird sozusagen, das Bakshak wird ins Geistkontinuum hineinzementiert. Und jetzt müssen wir ganz sicher sein, oder können wir ganz sicher sein, dass wir das Ergebnis sozusagen als Projektion in Zukunft selbst erfahren werden. Entweder positiv oder negativ. Mit diesen Darlegungen bereitet uns der Buddha vor auf die vier Kräfte zur Bereinigung. Er führt uns dahin, dass wir uns mit möglichen Gegenmitteln beschäftigen wollen und Bedauern empfinden über negative Taten. Und das wird das ein entscheidendes Thema der nächsten Klasse, der Klasse Nummer 11 sein. Nehmen wir noch einmal den schreienden Chef im Büro. Was geschieht, wenn ich versuche, die Selbstlosigkeit bzw. die Leerheit des brüllenden Chefs zu verstehen oder zu sehen in dem Moment? Der Versuch, die Selbstlosigkeit wahrzunehmen, ist ein ständiges karmisches Resultat. Und der schreiende Chef ist ein anderes eigenständiges karmisches Resultat. Und der bewusste Versuch, den schreienden Chef als leer von inhärenter Existenz zu sehen, das pflanzt sehr gute Samen. Jeder Trick, der dir hilft, den schreienden Chef anders zu sehen, als es die natürliche Reaktion wäre, jeder Trick hilft. So wie, ne, wie gesagt, also wenn man versucht, wirklich jeden, der einem begegnet, als Bodhisattva, als Buddha zu sehen, egal in welcher Form derjenige daherkommt, sei es als schreiender Chef, sei es als liebevolle Ehefrau, sei es als netter Verkäufer, wenn man versucht, da sozusagen immer zu wissen, okay, das ist leer von innerer Existenz, das sind meine Projektionen und das versuche ich in dem Moment wirklich, so gut es mir möglich ist, auf diese Situation oder in diese Situation mit hineinzubringen. Das ist sozusagen das Beste, was uns auf diesem Weg zum Bodhisattva vorantreibt. Master Shantideva und Master Nagarjuna haben beide ganze Bücher darüber geschrieben, wie man sich selbst und seine falschen, alten, konventionellen Gewohnheiten austricksen kann. Master Nagarjuna beschreibt zum Beispiel im Bodhicattavatara, also beschreibt er das dort in diesem Text. Und er sagt, da gibt es dieses klassische Beispiel. Es geht um die Frage, wie schafft es ein Mönch, keinerlei Begierde für eine Frau zu haben? Und Master Nagarjuna antwortet, okay, stell dir vor, wie die Exkremente und Schleim und Eiter aus der Frau herauskommen, wie sie sozusagen Beulen hat und die Haut verwest. Doch einerlei, auch das wird nicht wirklich zum Erfolg führen, sagt er dann weiter. Betrachte einfach die Leerheit der Frau. Das ist die einzige Methode, die wirkt. Und ab hier ist das ganze Buch, also das ganze Buddha, Satya Bodhicharyavatara handelt dann ab hier nur noch über das Thema Leerheit. So, und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Frage eines Studenten an Gesche Michael mit auf den Weg geben, die ich sehr interessant fand. Der Student fragte also, oder beziehungsweise sagte, okay, ich verstehe, dass die karmischen Samen und die Bakshaks meine Wahrnehmung eines Ereignisses, also zum Beispiel eines schreienden Chefs, hervorrufen. Was ich nicht verstehe, ist, wie das mit den ganzen einzelnen Daten und Informationen in der Außenwelt funktioniert. Geshe-la antwortete, die Madhyamaka Prasangikas sagen, du siehst einen schreienden Chef. Das heißt, du erhältst objektive Sinnesdaten, die du interpretierst. Roter Kopf, hohe Dezibelanzahl, die an mein Ohr kommen und so weiter. Auf diese Daten projizierst du ärgerlicher Chef. Du kannst aber auch die rote Farbe des Gesichtes analysieren und fragen, warum du die rote Farbe als Ärger interpretierst. Es geht wieder mal um die Frage, verändert sich die Flüssigkeit, wenn ein Hungergeist sie an die Lippen nimmt oder ein Mensch oder ein Buddha? Die Nur-Geist-Schule sagt ja, dass derselbe Same die objektiven Daten und meine Wahrnehmung hervorruft. Also ein Same für roter Kopf, laute Stimme und die Erkenntnis, das ist der schreiende Chef. Ein Same für Daten und die Interpretation der Daten. Die Madhyamaka Prasangikas akzeptieren, dass das Objekt der Wahrnehmung und die Wahrnehmung von demselben karmischen Samen stammen. Aber die Madhyamaka Prasangikas akzeptieren nicht die Idee des sogenannten siebten Bewusstseins, also dieses Speicherbewusstseins des Alaya Vijnanas. Das ist es, was die Prasangika Madhyamakas ablehnen. Also nochmal. Die Prasangika Madhyamakas anerkennen, dass sowohl das Objekt der Wahrnehmung wie auch die Art der Wahrnehmung, die wir auf das Objekt projizieren, aus ein und demselben karmischen Samen stammen. Aber die Prasangika Madhyamika lehnen die Position der Nur-Geist-Schule ab, dass das Objekt und die Wahrnehmung des Objektes aus dem Alaya Vijnana, also diesem Speicherbewusstsein, herauskommen. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Mind-Only-Schule hat sozusagen dieses siebte Bewusstsein, das Speicherbewusstsein, dieses Alaya Vijnana eingeführt oder hat sie als Bestandteil ihrer Philosophie, und die Prasangika Madhyamakas haben das nicht und lehnen diese Position ab und nur das. Aber die Idee, dass eben Objekt und Wahrnehmung bzw. Interpretation des Objektes aus einem einzigen gemeinsamen Bakshak stammen, das akzeptieren beide Schulen, Mind Only und die Madhyamaka Prasangikas. Also das rote Gesicht, die lauten Töne, die bestimmten Formen und Farben und die Projektion darauf, mein Chef brüllt mich an, stammen sozusagen alle von einem Bakshak, aber haben kein Zwischenlager sozusagen in einem Speicherbewusstsein, wie es in der Mind Only School konstatiert wird. Das ist sozusagen der einzige Unterschied, und ich denke, das für mich ist das zumindest eine super Erklärung und habe mich sehr darüber gefreut, das in dem Unterricht von Gesche Michael lernen zu dürfen. So, das war jetzt Klasse Nummer 10, wie wir Karma kraftvoller machen, und ich danke euch fürs Zuhören und ja, vielleicht hat ja noch jemand eine Frage.
Beate?
Ja. Ja. Einen schönen guten Abend, ja. Hallo?
Hallo.
Hallo, Entschuldigung, mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Also.
Hallo. Hallo.
Ja, hallo.
Entschuldigung, also das war irgendwie, habe ich heute mal wieder mein Internet ist kollabiert. Oh Mann, oh. Ja, naja.
Macht doch nichts.
Ich muss mal ein bisschen am Technikkram arbeiten, ne? Ja. Sorry, also das ist irgendwie. Ja. No prop. Ah. Danke, Boris. Noch?
Beate?
Ja,
darf ich was fragen?
Sehr gerne.
Und zwar, das bezieht sich jetzt auf diese letzte Geschichte, die du erzählt hast, die Frage des Studenten an Geschela.
Ja.
Und zwar, du hast gesagt, also ich sehe einen freienden Schee, also ich erhalte die Daten, rote Farbe und alles rundherum und das interpretiere ich dann. Ja?
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass sozusagen zwar, dass ich das so sehe und auch so wahrnehme, kommt vom selben Backchuck, aber wie ich das interpretiere, wäre sozusagen meine freie Entscheidung. War
Nein.
das so? Okay, dann, okay, gut.
Also das ist wieder dasselbe Thema, wie wenn wir zu dritt sind, also ein Hungergeist, ein Mensch und ein Buddha. So, dann haben wir, jeder hat sein eigenes Backchuck. Und ich habe nicht die Freiheit zu interpretieren.
Okay.
Ich möchte jetzt gerne Wasser oder ich möchte lieber doch ein bisschen Nektar in dieser Flüssigkeit haben, sondern sozusagen Flüssigkeit plus Interpretation als Wasser oder als Eiter oder als Nektar sind sozusagen so miteinander verkoppelt. Das ist nicht sozusagen einem freien Willen unterstellt.
Okay. Und was war dann diese Geschichte mit diesem, wo du gesagt hast, das eine akzeptieren wir nicht, weil dann habe ich das nicht verstanden.
Ja, es geht nur um die Speicherung. Also es geht
ja
nur darum, dass in der Mind-Only-Schule wird gesagt, okay, ja, es gibt diesen einen Samen, da kommt sozusagen das Objekt und die Wahrnehmung bzw.
Okay.
Interpretation raus. Da sind wir uns beide noch sozusagen auf derselben Schiene.
Ja.
Aber in der Mind-Only-School gibt es sozusagen, ist sozusagen künstlich eingeführt worden, dieses Speicherbewusstsein, wo diese Backchucks quasi wie in so einem Tresor oder irgendwas hingelegt werden.
Ja.
Als eine Art siebtes Bewusstsein. Und das gibt es in der Prasangika, Madhyamaka-Schule nicht.
Okay, du hast vorher gesagt, das hat dich irgendwie sehr beruhigt, dass es das nicht gibt. Und wo ist da jetzt sozusagen der Vorteil zu sehen?
Nee, was heißt beruhigt? Es hat mich sehr interessiert, weil
okay.
das für mich immer noch manchmal, also das war für mich sozusagen der Keypoint oder der entscheidende Punkt zu wissen, aha, das ist der einzige Unterschied quasi oder der zentrale Unterschied zwischen Mind Only und Prasangika Madhyamakas.
Okay, alles klar. Aber sozusagen, es hat jetzt nicht irgendwie einen relevanten Vorteil oder so.
Nee, es ist einfach eine andere Weltsicht. Ein bisschen anders, ganz, ganz, ganz kleines bisschen, aber eben doch ein entscheidender Unterschied, dass das sozusagen da nicht irgendwo noch künstlich so eine Art Bewusstsein ist, sondern dass die Backchucks quasi in diesem Geistkontinuum gespeichert werden.
Okay, gut. Danke.
Kann ich da auch noch was zu fragen zu dem gleichen Thema oder zum selben
ja,
Thema?
Super Thema, ne?
Weil ich frage mich die ganze Zeit, warum haben die denn quasi mit diesem siebten Bewusstsein was eingeführt, was, also ich sehe da jetzt auch die Relevanz gar nicht. Also wo ist quasi dann in der Lebensführung der Unterschied, wenn man da noch annimmt, da wird noch was zwischengespeichert. Das klingt jetzt so total unwichtig, diese Zwischenspeicherung. Da frage ich mich so, ja, warum haben die das nicht auch gleich weggelassen? Ist doch viel einfacher.
Ich glaube, das ist, glaube wieder diese
ja, auch nicht
schrittweise.
Ich habe es dabei gedacht.
Ja, also das ist ja, die ganzen Schulen sind ja quasi immer aufeinander aufbauend, quasi immer subtilere Ideen darüber, über die Leerheit. Und die Mind-Only-School ist sozusagen ganz dicht dabei, aber hat sozusagen noch sozusagen eine Art, wie soll ich sagen, Objekt gebraucht, um diese Batschaks zu speichern. Und das war sozusagen nicht der letzte Schritt hin zur Leerheit von allen, von allem, also quasi von innerer Interexistenz.
Aber es hat jetzt so in der Anwendung des damals eigentlich keinen Unterschied, oder? Ob mit Zwischenspeicher oder ohne?
Also ich würde mal sagen, also die 10 heilsamen Handlungen, die kannst du mit beiden anwenden. Mit
Zwischenspeicher oder ohne.
Kannst du auch auf Festplatte ziehen.
Ja, echt. Oder USB-Stick, okay. Ja. Okay.
Kann ich dazu was sagen?
Bitte.
Ich glaube, der Unterschied ist, dass mit der Frage, ob Dinge wirklich existieren, die war darauf zurückzuführen. Also in der Mind-Only-School wird geglaubt, weil eben alles durch das Bugchuck verursacht wird, das Objekt der Handlung und die Handlung selbst und wie wir die Handlung wahrnehmen, existiert nichts wirklich. Und die Prasangikas leugnen deswegen dieses Speicherbewusstsein, weil sie sagen, da ist schon was da draußen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Und wir werfen nur unser Bewusstsein, unsere karmische Same zwingt uns nur, da diese Projektion drauf zu werfen und das dann so zu erleben. Aber es gibt da irgendetwas, während die Mind-Only-School ja das komplett leugnet.
Also ich würde es genau andersrum sehen.
Aber das, also was Ulrike jetzt sagte, dass zum Beispiel bei Jetson Kappa heißt es, es gibt Indikatoren da draußen. Das ist nicht so, als würden die nur aus meinem Geist entstehen. Also das war in dem Reading und in den Teachings, ich weiß nicht, Klasse 5 oder so.
Genau. Also es heißt ja so, dass das nichts, ich sage jetzt nicht, dass irgendwas aus sich selbst heraus existiert, das habe ich nicht gesagt, sondern es existiert irgendwas. Es gibt da irgendwas da draußen, was existiert in der Prasangika-Schule. Das war immer die Frage, an der ich mich selber immer total abgefusselt habe, weil Mind Only sagt, nichts existiert da draußen, da ist nichts. Alles wird erzeugt durch das Bhakchak. Und Prasangika sagt, doch, da ist schon was. Aber wie wir es erleben, hängt von unserem Karma ab. Und dazu ist dieses Speicherbewusstsein erforderlich in der Mind-Only-School, weil wenn nichts existiert, wo soll es denn herkommen? Und Prasangika sagt, nein, dieses Speicherbewusstsein ist eine Krücke, weil es ist da draußen irgendwas, aber wie wir es erleben, das ist wieder abhängig von seinem Karma.
Und also wir haben auch noch nicht geklärt, wenn da draußen was ist, wo wir halt unsere Dinge drauf projizieren, wo das wiederum herkommt, weil ja, das fuchst mich total. Ich habe mich jetzt jahrelang damit abgemüht, dass ich mich drauf geeinigt habe, okay, die Dinge existieren alle im Geist. Irgendwann hatte ich es geschluckt, wunderbar. Und jetzt kommen die um die Ecke und sagen, haha, da ist doch was da draußen. Das macht mich wirklich fuchsig.
Boris, willkommen im Club.
Also daran arbeite ich mich seit dieser 5. Klasse ab. Ich bin noch richtig sauer darüber, muss ich sagen. Ja,
ich mache das auch richtig zu schaffen. Und das aber... Ich halte mich da an Volkers Empfehlung, leg das mal auf dein Regal und warte, bis du es irgendwann
verschiebst. Ah, das Regal ist schon überfüllt.
Mein Regal hängt durch, ich schwör's dir.
Ja, echt. Meins auch kurz vorm Brechen, vor Flixerhack. Entschuldigung.
Ja.
Also in dem Kurs 13 habe ich auch diese Frage gestellt und habe gefragt, woher. Also das wurde ja immer darüber geredet, dass wir Bits and Parts and Colors sehen und darauf sozusagen unser Karma uns zwingt, bestimmte Projektionen zu erleben. Und auf die Frage, woher denn auch diese Bits and Parts kommen, heißt das, auch das ist letztlich eine Projektion deines Geistes.
Mann, oh Mann, oh Mann.
Sorry.
Die machen einen wahnsinnig, die Buddhisten, ey.
Das stimmt.
Flixerhacke.
Ja, also insofern, wie gesagt, ich glaube auch, das ist auch gut, wenn manchmal was auf dem Regal liegt.
Ja.
Und ich meine, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Leben haben wir konventionelle Welt sich geübt und gelernt und sind da so fest verdrahtet mit. Ich vielleicht einfach, ja, ist so, ne? Also es ist schwer vorzustellen. Also der Dalai Lama hat nur mal gesagt, was als auch eine Frage, was wäre dann das Beste, um was man machen kann, um die Leerheit und diese ganze Philosophie zu verstehen. Und da hat er gesagt, ja, studieren Sie Quantenphysik und danach kommen Sie wieder. Insofern, ne, da geht es ja auch darum, wie existieren eigentlich Dinge, von denen wir glauben, dass sie Dinge sind, aber letztendlich, je genauer man hinguckt, ist es auch eigentlich nur noch Schwingungen, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, dann das Bewusstsein des Beobachters. Also das ist schon spooky, wenn man es mit einer konventionellen Welt sich betrachtet.
Es ist ja bei den Ten Non-Virtues auch so, dass beim letzten dieser falschen Weltsicht, der teilt sich ja in diese zwei hochspannenden Punkte auf. Wobei das erste ist, ist also falsche Weltsicht ist zu glauben, dass irgendwas aus sich selbst heraus existiert. Das ist mir völlig klar. Und Punkt B ist zu leugnen, dass irgendwas existiert. Ja. Also es existiert. Es existiert, aber was existiert, wo existiert es, wie existiert es und warum hat mein Karma da drauf Zugriff? Aber ich lasse es auf dem Regal. Ich also staub's einfach schön ab, aber es ist schon bitter.
Aber es existiert einfach nur als Wahrnehmung und Projektion. Und das ist das, glaube ich, was uns so saumäßig schwerfällt.
Es ist Mind Only, Beate.
Nein, Mind Only ist das Speicherbewusstsein.
Herrlich. Ja, aber das Speicherbewusstsein existiert, ja, aber du meinst das Mind-Kontinuum, also das Geisteskontinuum. Wir haben kein Speicherbewusstsein, wir haben nur ein Geisteskontinuum. Das unterscheidet ja Prasangika von Mind Only. Genau. Mhm.
Aber die Tatsache, dass projiziert wird und wahrgenommen wird, das ist ja bei beiden so. Und das ist ja quasi das,
nicht? Also die. Da sind wir uns einig. Darüber sind wir uns total einig. Bloß auf was werfen wir unsere Projektionen? Das ist die spannende Frage.
Genau. Auf andere Projektionen?
Nein.
Doch. Das ist mein Edge, doch.
Bist du sicher?
Also auf meinem Niveau würde ich jetzt mal so sagen, ja, aber was ist schon sicher, ne?
Weil das ist doch das, was falsche Weltsicht sagt, was wir nicht tun sollen. Wir sollen nicht annehmen, dass da draußen nichts mehr existiert.
Nein, aber es existiert eben alles sozusagen anders, als wir glauben, und zwar als Projektion. Das ist ja die Art und Weise, wie die Dinge existieren. Das heißt, es existiert nicht, sondern es ist schon da. Wir merken das ja, laufen mit der Nase gegen die Tür.
Es ist da.
Aua, ja.
Aber ist es da als Projektion oder ist es einfach nur da, Beate?
Als das Projektion.
Nee.
Tja.
Das ist mein Only, meine
das meint Only. Ulrike, meine Frage an dich jetzt, wo ist denn der Unterschied, ob etwas nur existiert als Projektion oder ob etwas nur existiert?
Naja, das ist zum Beispiel die spannende Frage, wenn in einem Raum der Hungergeist, der Buddha und der normale Mensch sind und die sehen dieses Glas mit Flüssigkeit, dann macht sich mein Geist zum Beispiel Gedanken darüber, was passiert, wenn der Buddha das jetzt trinkt? Sehen die anderen dann auf einmal ein leeres Glas oder was passiert da? Also wenn es so eine Projektion ist, dann ist natürlich, sehe ich das Glas dann weiter und der Hungergeist auch oder verändert sich das da drin? Also das sind schon so spannende Fragen, die was damit zu tun haben, ob da wirklich irgendwas, ich sage jetzt nicht mal ganz bewusst nicht Materie, ich habe das Wort nicht im Mund genommen, aber irgendwas existiert da draußen. Und es ist mehr als eine Projektion, weil das sagen ja die Mind-Only-Leute, dass es gar nichts wirklich gibt, sondern es ist alles Projektion.
Es klang gerade so Akte X-mäßig, irgendwas existiert da draußen.
Genau.
Aber woher kommt das, was draußen existiert?
Genau.
Diese Indikatoren, woher kommen die?
Ja, das ist genau das Gleiche wie die Frage, woher kommen wir, ja? Das ist doch was keinen Anfang und kein Ende hat. Das ist doch auch so eine Sache auf meinem Regal.
Die unendliche Spaghetti-Nudel.
Ja.
Die keinen Anfang hat, ein Ende.
Es gibt kein Ende. Alles verursacht worden ist von was anderes. Aber irgendwas ist da.
Es gibt ein Ende. Das ist die buddhistische Weltsicht. Gäbe es kein Ende, dann wären diese
Kreisläufe wie Samsara. Es gibt zum Beispiel ein Ende von Samsara, sonst wäre der ganze buddhistische Pfad ja nicht vonnöten.
Das ist aber auch nur ein Mind-Konstrukt, weil wenn es keine Zeit gibt, wie die Buddhisten behaupten, dann sind wir alle schon Buddha. Und dann sind wir auch alle das, was wir ganz am Anfang waren, bevor wir überhaupt auf diesen Weg gekommen sind.
Und bevor die Millionen. Aber das, da täuscht du dich. Also das ist nicht das Konzept von dem Potenzial eines Buddhisten, das in uns ist. Also es ist nicht so, dass dass wir einen kleinen Buddha in uns hätten, der nur entschleiert werden muss. Das ist es nicht.
Das habe ich aber schon.
Na, das ist aber nicht unsere Schule.
Den Buddha-Samen haben wir in uns.
Wir haben das Potenzial. Und das Potenzial für die vollkommene Erleuchtung heißt, dass wir die Möglichkeit haben, gutes Karma anzusammeln und über das Ansammeln des guten Karmas einen Erleuchtungsgeist zu erhalten. Aber es ist nicht so, wir waren noch nie ein Buddha. Das ist nicht unsere Weltsicht.
Ja gut, jetzt mal der Wunder, ich könnte da jetzt stundenlang mit dir drüber reden. Ja. Das würde die Klasse nur aufhalten.
Aber Silvia, kann ich dich nochmal fragen, du hattest gerade angesetzt oder hast die Frage nochmal wiederholt, woher kommen die Dinge, auf die wir unsere Dinge drauf projizieren? So, also kannst du das so knackig beantworten, dass ich mich endlich zurücklehnen kann?
Das glaube ich nicht.
Tief seufzend kann und sagen, ah, herrlich, endlich habe ich es verstanden.
Ja, aber die Antwort war, dass auch das Projektionen unseres Geistes sind. I'm so sorry.
Also kommt es letztendlich doch wieder bei, in Anführungsstrichen, mir raus. So, auf meine Projektion.
So ein Mist, ne?
Nee, das finde ich ja, das ist, also wenn es so ist, dann ist es wieder gut. Mich hat das nur höchst beunruhigt, dass auf einmal da draußen mysteriöse UFOs auftauchen, auf die ich irgendwas drauf projiziere. Weil auf einmal sind die Dinge dann doch auch außerhalb des Geistes. Und das fand ich höchst beunruhigend.
Nein, das sind auch Projektionen deines Geistes. Heißt aber nicht, dass es nicht unterschiedliche Mindstreams gäbe. Also, das finde ich noch einen anderen wichtigen, spannenden Aspekt dabei. Es gibt einen Mindstream Silvia und es gibt einen Mindstream Boris. Und es gibt keinen Moment, wo unsere beiden Mindstreams in einen See der Erleuchtung gemeinsam auftauchen. Eintauchen oder tauchen.
You know? Verschmelzen. Auch nicht.
Auch nicht. Nee. Das finde ich noch einen wichtigen Aspekt dabei.
Dass es unterschiedliche Mindstreams gibt. Also jedes Wesen seinen Stream hat.
Ja, genau.
Ja, dabei existieren die auch nur in meinem Geist.
Ja, genau. Das fängt an, das ist egal, wie du es denkst.
Ja.
Naja, das wahrscheinlich muss man dann auch wieder einen Schritt weitergehen und sagen, sie existieren nicht in meinem Geist, sondern die Welt als solche, also die Gegenstände, was ich wahrnehme, das wiederum sind auch Projektionen meines Geistes von Bakchaks, die ich gelegt habe. Aber das ist quasi die Realität. Also wie gesagt, das Gieschen Michael sagt das ja immer so gern, also du kannst nicht glauben, dass das alles nur Geist ist und dann gehst du auf die Straße und wirfst dich vom Bus, weil du sagst, der Bus ist ja nur mein Geist. Also wie soll mein, ne? Du wirst merken, der Bus fährt dich über und das tut weh. Das heißt, da ist sozusagen ein Teil meines Geistes, kann das. Diese Realität zu erschaffen, die sich anfühlt, als wäre sie echt, als wäre sie sozusagen aus Materie, die da inhärent existent irgendwo vor mir steht, aha, hier, Schreibtisch, Holz, zack, ich weiß, wo das Ding gewachsen ist, da haben irgendwelche Schreiner da zusammengearbeitet und haben das da so vier Beinchen drunter geschraubt und jetzt habe ich das hier als Tisch stehen. So, und dass das trotzdem auch das alles meine karmischen Samen sind und meine Projektionen sind, die durch mein eigenes Verhalten kommen. Das haben wir bei den vier Arten bei den vier Flowers sozusagen. Als was reicht das denn? Ne? Mein Karma. Das schafft ja auch die Umgebung und die Menschen in der Umgebung. Meine Welt, alle Welten. Ne? Das ist ja in diesem Kurs auch gesagt worden. Was die Welten und was darin sich bewegt. Ne? Alles beruht auf Karma und diesen Gesetzen.
Auch Dämonen, Engel oder Buddhas.
Und Regale.
Und
ganz, ganz besonders. Also ich muss sagen, ich bin ja nun sehr stolz hier über unsere Diskussion. Ich finde das toll, weil je mehr sozusagen man da sich abarbeitet, desto mehr kommt man dem einfach entgegen und das ist einfach kein Thema, was irgendwie so smooth irgendwie geht, weil das widerspricht, wie gesagt, allem das, allem eigentlich, was wir gelernt haben, nicht nur in diesem Leben, sondern wo auch immer und so, oder wann auch immer. Und insofern ist ja sozusagen diese geistige Verwirrung und dieses immer mit Fragezeichen durch die Gegend laufen, kann das sein? Wie soll das sein? Es ist ein ganz, 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 ganz heilsamer Zustand.
Entschuldigung.
Ja, auch wenn es sich ein bisschen blöd anfühlt, aber je mehr Verwirrung, desto hilft.
Ich bin echt lieber klar drauf, ja?
Tja, kommt noch.
Deswegen freut man sich dann wahrscheinlich so über die Erleuchtung, ja, weil beim Licht aufgeht. So.
Beate, ja? Darf ich da noch was fragen dazu? Weil ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, also wenn man sagt, ja, das unser Ziel ist, dass wir selber erleuchtet werden und auf unserem Lebensweg begegnen uns immer wieder Wesen, die möglicherweise, kann ja sein, ein verkleideter Buddha sind oder ein Bodhisattva, wie auch immer, um uns dabei zu helfen, mhm. Ja? Weil ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, ich habe schon öfter hatte immer wieder Menschen in meinem Leben, die sind dann irgendwie wieder verschwunden, als ob sie nie da gewesen wären. Aber die ganz viel bewegt haben. Und das heißt, wenn das auch eine Projektion war.
Ja, wo ist jetzt die Frage?
Ist es dann sozusagen die Tatsache, dass die einfach wieder, so wie sie aufgetaucht sind, wieder verschwinden? Das würde für dich das nämlich vereinfachen, dass das eine Projektion ist, ne? Weil, ich weiß es auch nicht, das ist ja irgendwie schon schrill, ne?
Ich glaube, man muss gar nicht so kompliziert denken. Wir wissen ja, karmische Samen wachsen, sind da,
taucht und auf und ist wieder weg.
Und geht wieder weg und tschüss, und jetzt ist weg.
Okay.
Also das Karma ist ausgelaufen quasi, oder die Kraft des Samens hat sich abgearbeitet und...
Und damit ist sozusagen auch die Erklärung, warum jemand, der irgendwie auftaucht, einfach wieder sozusagen wieder weg ist.
Also mir würde nichts anderes einfallen als Erklärung.
Okay. Ja, cool. Nein, man, sorry, weil ich das jetzt so sage, aber okay. Spannend. Steil, ja. Okay, danke.
Steil.
Ja, das ist alles sehr steil, finde ich, ja.
Super. Oh, ihr seid auch echt steile Typen. Also das muss ich jetzt mal so sagen, jeder einzelne von euch. Klasse. Ich bin immer wieder sehr beglückt, dass wir zusammen das lernen können und solche Diskussionen führen und irgendwie trotzdem sozusagen den Kopf außerhalb der Suppenschüssel behalten und immer wieder weiter lernen und gucken und ja, und trotzdem sozusagen mit ein bisschen Humor und Geduld dranbleiben an dem Weg und uns gegenseitig unterstützen, und dafür danke ich euch allen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt würde ich nämlich, weil ich schon so eine schicke Überleitung gemacht habe, finde ich, das einfach auch nochmal widmen, weil wir haben ja gelernt, ne? Besser ist, ne? Dass wir das widmen. Und ja, also auf geht's. By the goodness of what we have just done, may all beings complete the collection of merit and wisdom and thus gain the two ultimate bodies that merit and wisdom make. Dankeschön.
Danke, Bert. Danke.
Ja, danke euch allen.
Danke.
Vielen Dank, meine Liebe.
Alles Gute und sorry für die technischen Dingenskirche.
Danke, für danke, eure danke. Geduld.
Okay,
danke.
Liebe.
Danke.
Mach's gut. Schönen Start in die Woche.
Tschüss.